glaube, wenn man als Außenstehender auf die Versicherungsbranche draufguckt, dann ist das so eine Blackbox und man hat so das Gefühl, da sitzen dann irgendwo Leute und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als maximal viel Fokus darauf zu geben, Schäden irgendwo abzulehnen. Ja, wo können wir irgendwo was finden, das wir nicht bezahlen müssen? Ich glaube, das ist das, was bei vielen im Kopf festhängt.
Ich kann das absolut verstehen. Ich zahle jahrelang für meine Versicherung, jetzt habe ich meinen Schaden, das denken sehr viele, ne? Und jetzt bezahlen die nicht. Und dann ist es eben nochmal umso wichtiger, auch nicht gleich das Nein zu akzeptieren, sondern sich wirklich nochmal dahinter zu klemmen und herauszufinden, okay, wenn es so ist, dann ist es so, aber vielleicht liegt der Versicherer eben dann doch falsch.
Sagen Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf und Maike Voss vom Bund der Versicherten. Wir haben in den letzten 8 Folgen dieser Staffel viel über einzelne Versicherungen gesprochen. Wie sinnvoll sie sind, was sie ausmacht und worauf man da konkret achten sollte. In dieser Folge wollen wir über den Schadensfall sprechen und was ihr machen könnt, wenn euch die Versicherung die Leistung verweigert. Welche Möglichkeiten habt ihr da und wie aussichtsreich sind die? Und wie könnt ihr euch im Vorhinein gut beraten lassen, sodass so etwas nicht passiert?
Das alles in dieser Folge von Gold und Asche, Projektversicherung. Schritt für Schritt das Wichtigste für eure Absicherung. Wir sind Antonia Mannweiler und Till Büker aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte von Versicherungen mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Stellt euch vor, nach tagelangem Regen steht plötzlich Wasser im Keller. Überall Pfützen, der Boden ist durchnässt, die Möbel sind beschädigt und vielleicht habt ihr sogar Probleme mit der Heizungsanlage. Das ist super ärgerlich. Aber zum Glück seid ihr versichert.
Okay, ihr dokumentiert den Schaden also, holt Angebote ein, reicht alles bei der Wohngebäudeversicherung und der Hausrat ein. Und dann Ablehnung. Die Begründung der Versicherung, das Gebäude sei nicht richtig abgedichtet. Ihr bleibt auf den Kosten sitzen und versteht nicht mal genau warum. Solche Fälle sind nicht selten. Die Verbraucherschlichtungsstelle für Versicherungen erhielt allein im letzten Jahr über alle Versicherungsbereiche hinweg mehr als 21.000 Beschwerden von Kunden.
Aber es gibt Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Zum Beispiel, indem man sich vor Vertragsabschluss gründlich informiert und euch in einigen Fällen auch Unterstützung holt, worauf wir später noch genauer eingehen. Aber egal, wie gut ihr informiert seid und welche Gedanken ihr euch auch zu dem Versicherer und der Versicherung selbst gemacht habt, ganz ausschließen lassen sich Probleme mit Versicherern nie.
Wichtig ist deshalb, im Schadensfall richtig zu handeln. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Als erstes müsst ihr versuchen, den Schaden zu mindern. Dazu seid ihr vertraglich verpflichtet. Wenn es also in den Keller regnet, solltet ihr das Fenster schließen. Eigentlich ziemlich logisch.
Danach solltet ihr den Fall direkt eurer Versicherung melden. Nächsten Schritt ist dann die Dokumentation wichtig. Zum Beispiel viele Fotos zu schießen, bevor ich den Schaden überhaupt entferne. Merkt euch, lieber zu viel als zu wenig festhalten. Und vor allem alle Details auch schriftlich dokumentieren. Und dabei geht es nicht nur um den Schaden, sondern auch um die Kommunikation mit der Versicherung, sagt Maike Voss, Leiterin Beratung beim Bund der Versicherten.
Im Grunde genommen kann man sich bei einem Schadenfall schon immer vorstellen, wenn ich jetzt zu einem Anwalt irgendwann mal muss, dass ich gleich schon dokumentieren kann, was passiert ist. Viele verlieren bei komplizierten Schäden nachher den Überblick. Das hatte ich doch der Versicherung gesagt, jetzt fordern sie das wieder von mir an, ich verstehe das gar nicht. Und wenn ich das selber für mich nicht klar dokumentiert habe, im Worst Case hat es die Versicherung auch nicht, weil der Schadensachbearbeiter regelmäßig wechselt in dieser Zeit oder jemand anders kümmert sich, dann gibt es ein riesengroßes Chaos. Und das kostet dann nur die Nerven der Kunden in der Regel.
So, jetzt habt ihr euch so schnell wie möglich bei der Versicherung gemeldet, alles minutiös dokumentiert und wie verrückt Fotos geschossen. Dann heißt es erstmal, warten, bis sich die Versicherung meldet. Und da wird es auch schon oft genug problematisch. Denn während es für Versicherte oft Zeitfristen gibt, gelten die umgekehrt nicht. Und das ist aktuell ein großes Problem.
Wir haben einen ganz großen Schwerpunkt gerade eher darin auch, dass die Versicherer ganz schlechte Reaktionszeiten haben. Und das können wir tatsächlich auf alle Versicherungssparten verteilen. Das fängt damit an, dass ich bei einem Lebensrentenversicherer nachfrage und brauche Unterlagen oder beantrage meine Berufsunfähigkeitsleistung im Bereich der Personenversicherung bis hin, ich habe einen Wohngebäudeschaden, meine Bude steht unter Wasser und ich kriege keine Rückmeldung, wie ich jetzt weiter agieren darf, bis hin natürlich auch zu abgelehnten Schäden.
Auch die Verbraucherschlichtungsstelle für Versicherungsfragen, die Ombudsstelle, hat 2024 eine Zunahme der Beschwerden gesehen, die durch die schwierige oder gestörte Kommunikation mit dem Versicherer zustande gekommen ist. Das heißt also, dass sich der Versicherer zum Beispiel gar nicht gemeldet hat oder so gemeldet hat, dass man eigentlich gar nicht verstanden hat, warum der Versicherer den Fall abgelehnt hat.
Und deshalb haben wir das unter anderem auch im Tätigkeitsbericht etwas prominenter dargestellt, dass diejenigen Beschwerden zunehmen, wo sich Beschwerdeführer entweder unter anderem oder auch ausschließlich darüber beschweren, dass die Kommunikation mit dem eigenen Versicherer in Anführungsstrichen gestört ist oder dass man sogar in Teilen gar keine Erklärung erhält oder dass man, wenn überhaupt, vergleichsweise nur knapp eine Begründung dafür bekommt, warum keine Leistung stattfindet.
Sagt Konstantin Graf von Rex, Geschäftsführer des Vereins. Es gibt da aber tatsächlich Möglichkeiten, den Druck auf den Versicherer etwas zu erhöhen, damit er euch schneller antwortet. Maike Voss betont zum Beispiel, dass man dem Versicherer durchaus selbst eine Frist setzen darf.
Er kennt das vielleicht, dass man denkt, naja, eine Rechtsanwaltskanzlei darf vielleicht eine Frist setzen oder ähnliches. Aber in der Regel ist es einfach so, dass wir immer wieder feststellen, wenn man das zu offen lässt und einfach nur mal beim Versicherer nachfragt, wie weit sind sie dann oder wann kommt denn mal jemand? Ja, da kommt bald jemand, das nächste Woche meldet sich jemand oder ähnliches oder sie müssen nochmal warten, wir rufen sie zurück oder so, dann versandet das. Wenn ich eine Klarheit vorgebe, auch mit einer Fristsetzung und das schriftlich tue, dann erleben wir auch schon häufig, dass dann auch was passiert.
Im ersten Schritt empfiehlt sie, dass man dem Versicherer vielleicht eine Frist von 7 bis 14 Tagen für eine Rückmeldung setzt. Wenn bis dahin nichts passiert ist, kann man dann eine Vorstandsbeschwerde an die Versicherung schicken mit einer weiteren Fristsetzung, in der man dann darauf hinweist, dass die nächste Station die Ombudsstelle ist.
Hat das geklappt, der Versicherer meldet sich alle zurück und übernimmt den Schaden, dann ist alles gut gegangen. Wenn ihr all das gemacht habt, es aber entweder eine Ablehnung gibt, die ihr nicht nachvollziehen könnt, oder ihr sogar gar keine Rückmeldung bekommen habt, dann braucht es oft Hilfe von Experten.
Oft liegt die Schwierigkeit oder auch die Ursache des Streits im Bedingungswerk der Versicherung. Was der Versicherungsnehmer in der Regel nicht kennt und wenn er sich anschaut, wird er es häufig auch nicht gut verstehen können, weil es in Juristendeutsch geschrieben ist, weil es für ein Fachpublikum geschrieben ist, zu dem er meistens nicht gehört. Versicherer sind zwar verpflichtet, die Bedingungen so aufzuschreiben, dass sie möglichst verständlich sind, aber bei dem, was die Produkte heutzutage auch leisten sollen, ist das gar nicht so leicht, ja? Das so zu formulieren, dass jeder mit Grundschulabschluss das tatsächlich auch irgendwie verstehen kann. Das ist in vielen Fällen auch schlichtweg nicht möglich. Deswegen brauche ich fachkundigen Rat. Diesen fachkundigen Rat findet man sicherlich in der Anwaltschaft. Wenn man den nicht suchen will, ist meines Erachtens tatsächlich die Versicherungsombudsfrau die beste Möglichkeit, zunächst mal eine Einschätzung zu bekommen. Das ist eben auch anders als der Gang zum Anwalt kostenfrei für mich.
Sagt Rechtswissenschaftler Oliver Brandt von der Universität Mannheim. Die Verbraucherschlichtungsstelle für Versicherungsfragen oder Ombudsstelle vermittelt zwischen euch und eurem Versicherer außergerichtlich und vor allem kostenlos. In dem Verein, den es seit 2001 gibt, arbeiten knapp 50 Mitarbeiter. Das sind Versicherungskaufleute und Juristen, die eure Beschwerde dann prüfen.
Für jeden Streitwert, der die 10.000 Euro nicht übersteigt, gilt die Entscheidung der Ombudsstelle verbindlich für alle Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist für die Versicherungen zwar freiwillig, nach Angaben der Schlichtungsstelle ist aber so ziemlich der komplette deutsche Markt im Privatkundengeschäft vertreten, also jeder Versicherer. Und selbst für Streitwerte, die über die 10.000 Euro hinausgehen, zum Beispiel im Falle der Berufsunfähigkeit, bei Lebens- oder Gebäudeversicherungen, auch da gibt die Ombudsstelle zumindest eine Empfehlung ab.
Zwischen 10.000 Euro und 100.000 Euro sprechen wir in Anführungsstrichen lediglich eine Empfehlung aus, die dann aber zumindest für die Beschwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer einen juristisch begründeten Anhalt liefert, ob es Sinn macht, hier den Rechtsweg zu beschreiten oder nicht. Für Versicherungsunternehmen ist die Entscheidung bis 10.000 Euro bindend. Der Beschwerdeführer ist nicht verpflichtet, sich an unsere Entscheidungen oder Empfehlungen zu halten, will sagen, der Weg zu den ordentlichen Gerichten steht dem Beschwerdeführer auch nach Abschluss unseres Verfahrens nach wie vor offen.
Sagt Konstantin Graf von Rex. Die Bearbeitungszeit der Beschwerden lag 2024 bei 68 Tagen. Der Prozess von dem Beschwerdeeingang bis zum Abschluss geht also relativ fix. In der Regel unter 3 Monaten.
Wenn ich heute den Beschwerdeantrag einreiche, erhalte ich morgen spätestens die Rückmeldung, dass die Unterlagen da sind. Und in unter 5 Tagen erhalte ich die Rückmeldung, ob ich noch etwaige Unterlagen nachreichen muss oder ob es sich zumindest nach vorläufiger Prüfung um ein zulässiges Verfahren handelt und dass das Versicherungsunternehmen zeitgleich um Stellungnahme gebeten wird.
Bei der Krankenversicherung ist es übrigens ein bisschen anders. Für die private Krankenkasse gibt es mit dem PKV-Ombudsmann eine eigene Schlichtungsstelle. Bei Problemen mit der gesetzlichen Krankenkasse müssen sich Versicherte an die zuständige staatliche Aufsichtsbehörde wenden. Alle anderen privaten Versicherungsbereiche werden aber von der Ombudsstelle abgedeckt.
Bei der Verbraucherschlichtungsstelle könnt ihr euch einfach über die Online-Kontaktstelle melden. Die Hürde ist also nicht so hoch, eine Beschwerde einzureichen. Interessant für uns als Versicherte ist natürlich die Frage, wie erfolgreich die Ombudsstelle eigentlich ist. 2024 lag die Erfolgsquote bei 52,4%, Lebensversicherungen ausgenommen. Bei denen war die Quote etwas niedriger, bei rund einem Drittel.
Am häufigsten ging es bei den Beschwerden um Kfz-Versicherungen, also Haftpflicht und Kasko. Dahinter folgten die Rechtsschutz- und Lebensversicherungen. Was die Entscheidungen selbst angeht, gibt es übrigens nicht unbedingt nur Schwarz- und Weiß-Entscheidungen.
Unsere Entscheidungen können auch in Anführungsstrichen sogenannte Teilentscheidungen sein. Also es geht nicht nur binär 0 oder 1, 100% oder 0%, sondern es kann auch sein, dass wenn ich eine Schadenssumme von 2.500 Euro geltend mache, unsere Entscheidung dann dahin geht, dass nur 1.800 Euro begründet sind und der überschießende Betrag nicht.
In dem Bericht der Ombudsstelle werden auch Beispiele zu Versicherungsfällen genannt und warum sie befürwortet oder abgelehnt wurden. Das liest sich ganz interessant und manchmal auch ein bisschen verrückt. Wenn man Langeweile hat, wir haben euch den Bericht in die Shownotes gepackt. Aber da kann man anhand einzelner Fälle mal versuchen, die Argumentation der Ombudsstelle nachzuvollziehen.
Zusätzlich könnt ihr euch in Streitfällen übrigens auch an einen Versicherungsberater wenden, der euch im Schadensfall unterstützen kann. Und das auch mit einer Rechtsberatung.
Der Versicherungsberater hat ja eine außergerichtliche Rechtsberatungserlaubnis. Das heißt, wir können im Schadensfall Mandanten auch außergerichtlich vertreten gegenüber dem Versicherer und auch praktisch ähnlich wie ein Rechtsanwalt auch tätig werden.
Sagt Alexander Beuermann, Vizepräsident des Bundesverbands der Versicherungsberater. Nicht bei jeder Schadensmeldung ist es aber wirklich notwendig, auch einen Versicherungsberater einzuschalten, weil das am Ende natürlich auch Kosten verursacht. In komplexeren Fällen, die die Existenz finanziell bedrohen können, kann dagegen sogar schon beim Ausfüllen des Schadensantrags viel schiefgehen.
Bestes Beispiel ist wirklich in dem Fall die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich bin berufsunfähig, ich versuche erstmal selber den Leistungsantrag zu stellen und ich werde vom Versicherer teilweise so aufs Glatteis geführt, wenn ich das mache, dann stelle ich mir schon selber teilweise ein Bein, was man schwer entkräften kann, wenn es schon mal so gesagt wurde. Es gibt zum Beispiel Leistungsanträge bei Versicherern, die können auch schnell mal 60, 70 Seiten umfassen. Und die Fragen werden auf Seite 12 und Seite 38 nochmal ähnlich gestellt, nur anders formuliert. Und wenn ich da mich zum Beispiel selber widerspreche in manchen Aussagen, dann muss ich das ja irgendwie wieder retten. Und da ist es tatsächlich was anderes. Also wer berufsunfähig ist oder glaubt, berufsunfähig zu sein, sollte das tunlichst vermeiden, da selber erstmal tätig zu werden, weil die Fehler und den Schaden, den man selber verursachen kann, der ist meist größer, als einmal sich sauber beraten zu lassen.
Alternativ zum Berater könnt ihr euch auch an die Verbraucherzentralen wenden. Es gibt aber auch Grenzen, wo weder Ombudsstelle noch Berater einem weiterhelfen können.
Der Versicherungsberater ist in dem Moment raus, wo es eben in Richtung der Klage geht. Das heißt, es gibt gewisse Fälle, wo es irgendwann einfach nicht weitergeht, wo nur noch der Weg übers Klageverfahren dann als sinnvoll erscheint. Und da muss dann in der Tat ein Rechtsanwalt dann auch übernehmen.
Alexander Deierling, Fachanwalt für Versicherungsrecht, empfiehlt zwar im ersten Schritt den Weg zu Versicherungsberatern, mit denen er auch kooperiert, und auch zur Ombudsstelle.
Kostet nichts und kaputt geht auch nichts. Also Sie verlieren ja keine Rechte, wenn Sie so ein Verfahren beim Ombudsmann anstoßen. Und mehr als dass der sagt, ich kann dem Versicherer auch nicht zur Leistung bringen, kann ja nicht passieren. Dann kann man immer noch zum Anwalt gehen.
Und Oliver Brandt fügt noch etwas hinzu.
Wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, der Schlichtungsstelle, hindert mich das ja, nachdem ich es eben beschrieben habe, überhaupt nicht daran, noch einmal die gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Versicherer zu suchen. Aber spätestens, wenn ich richtig gegen den Versicherer vorgehen muss, dann brauche ich den anwaltlichen Rat. Ansonsten sind die Erfolgschancen eher gering. Man darf nicht vergessen, Versicherer sind Großunternehmen, die auch anwaltlich gut beraten sind. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit einem Versicherer zu suchen und erfolgreich zu führen, ist nicht leicht. Wer das nicht anwaltlich beraten tut, der wird wahrscheinlich unterliegen.
Klar ist also, wollt ihr den Rechtsweg bestreiten, geht das eigentlich nur mit einem Anwalt. Das müsst ihr euch aber auch gut überlegen, denn der juristische Weg ist oft mit sehr hohen Kosten verbunden. Da macht es dann auch einen Unterschied, ob es sich um ein außergerichtliches oder ein gerichtliches Verfahren handelt.
Klar, das ist am Ende immer auch eine Kostenfrage, weil natürlich ein Gerichtsverfahren dann nochmal deutlich teurer ist als eine außergerichtliche Auseinandersetzung. Da trage ich nur maximal die Kosten meines Anwalts. Wenn ich ins gerichtliche Verfahren gehe, dann habe ich als Kostenrisiko die Kosten meines Anwalts, die Kosten des Anwalts der Gegenseite plus Gerichtskosten plus häufig, wenn sie im Bereich des Versicherungsrechts unterwegs sind, Sachverständigenkosten. Bei einem Streitwert von 50.000 Euro, da reden wir dann ohne Sachverständigenkosten über 8.471,34 Euro. Das sind nur die eigenen Anwaltskosten, die Kosten des Anwalts der Gegenseite plus Gerichtskosten.
Sagt Alexander Deierling. Wenn einem Streitwert von 12.000 Euro Kosten von 10.000 Euro gegenüberstehen, muss man sich selbst fragen, ob es einem das wert ist. Natürlich kann sich auch nicht jeder ein solches Verfahren leisten. Denn selbst wenn die Chancen theoretisch ganz gut stehen, den Prozess zu gewinnen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es dafür nie.
Ich habe hier auch schon erlebt in meiner eigenen Kanzlei, dass Betroffene, denen ich nach sorgfältiger Prüfung der Unterlagen eine positive Erfolgsaussichten-Mitteilung gegeben habe, die mir gesagt haben, ich kann mir den Prozess nicht leisten. Das Risiko ist zu hoch, das Prozesskostenrisiko. Dann nützt Ihnen der schönste Versicherungsvertrag nichts. Und das wissen im Übrigen auch Versicherer.
Wer finanziell nicht in der Lage ist, einen Prozess zu führen, kann auch Prozesskostenhilfe beantragen, über die wir auch in Folge 8 schon gesprochen haben. Oder man hat vielleicht eine Rechtsschutzversicherung, die einspringt.
Als ich meinen Fachanwaltskurs für Versicherungsrecht gehört habe, da war der Hinweis des Dozenten, Herr von Büren, der war, wenn Sie, meine Damen und Herren, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, schließen Sie parallel dazu einen Rechtsschutzversicherungsvertrag mit ab. Also gerade im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung wird man manchmal das Gefühl nicht los, dass da ganz bewusst mit dem Wissen des Versicherers gehandelt wird, dass der Versicherer den größeren Geldbeutel und damit den längeren Atem hat als mancher Versicherungsnehmer.
Im Gespräch mit Alexander Deierling wurde eines sehr deutlich. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Eine pauschale Lösung oder ein Schema F gibt es einfach nicht. Gerade bei komplexeren Versicherungen wie der Berufsunfähigkeit wird aber empfohlen, schon beim Einreichen des Leistungsantrags Experten zur Unterstützung hinzuzuziehen. Weil selbst in dieser frühen Phase schon sehr viel schiefgehen kann.
Also, wenn die Versicherung euren Schadensantrag ablehnt, könnt ihr bei niedrigen Streitwerten zuerst einmal versuchen, direkt mit der Versicherung zu kommunizieren. Bringt das nichts, wäre die nächste Option wohl die Ombudsstelle. Danach gibt es noch zum Beispiel den Weg über den Versicherungsberater und, falls nötig, am Ende über einen Anwalt, bis hin zu einem Gerichtsverfahren. Wichtig ist hier aber, Aufwand und Nutzen müssen in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Bei höheren Streitwerten, die vielleicht sogar eure Existenz bedrohen, kann es aber sinnvoll sein, frühzeitig zu einem Versicherungsberater oder einem Anwalt zu gehen, um keine Zeit zu verlieren.
Das sind also mal so grob die Möglichkeiten, die ihr habt, wenn der Versicherer euren Antrag ablehnt. Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch wichtig zu sagen, dass er das natürlich auch darf, wenn der Schaden zum Beispiel nicht Teil des Versicherungsvertrags war. In vielen Fällen liegt das Problem auch darin, dass man als Versicherter gar nicht so richtig weiß, was jetzt konkret versichert und was ausgeschlossen ist.
Das Problem ist halt häufig, dass die Versicherer dann Recht haben, wenn sie den Schaden nicht zahlen, aber sie erklären es eben nicht genau. Also ich verstehen kann, warum ist denn dieser Schaden nicht versichert? Und dass ich mich vielleicht dagegen auch sogar gar nicht hätte versichern können. Und ich finde, verstehen hilft auch, um dann nicht so viel Frust zu haben unter Umständen. Ne?
Sagt Maike Voss vom Bund der Versicherten. In vielen Fällen gibt es also einen Grund für die Ablehnung. Für einen selbst ist es aber trotzdem frustrierend, weil das vielleicht so versteckt im Bedingungswerk der Versicherung stand, dass man das als Laie gar nicht richtig einschätzen konnte.
Um sich vor viel Frust im Schadensfall zu schützen, kann man natürlich schon vor Vertragsabschluss einiges beachten, damit es erst gar nicht so weit kommt.
Okay, wie geht ihr also am besten vor? Erst einmal ist es wichtig, euch selbst zu informieren. Zum einen geht das natürlich über unseren Podcast, aber wir behandeln viele Versicherungen einfach nicht in der Tiefe, wie ihr es vielleicht am Ende braucht. Es gibt natürlich auch noch viele weitere Angebote und Möglichkeiten. Ihr könnt euch in Artikeln einlesen von vertrauenswürdigen Medien oder einfach mal bei Finanztipp oder Stiftung Warentest vorbeischauen, die immer einen ganz guten Überblick auch zu Versicherungen haben.
Aber euch sollte nach den bisherigen Folgen auch klar sein, dass das in einigen Fällen einfach nicht ausreicht. Mit dem Abschluss einer Haftpflicht oder einer Zahnzusatzversicherung braucht es jetzt vielleicht nicht unbedingt eine ausführliche Beratung vor Ort. Bei Versicherungen wie der Berufsunfähigkeit oder der Entscheidung für die richtige private Krankenversicherung sieht das aber anders aus. Die schließt man in der Regel nur einmal im Leben ab. Und da die falsche Entscheidung zu treffen, kann richtig teuer und sehr ärgerlich werden.
Da kommt dann die persönliche Beratung ins Spiel. Zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, wie wir ja in der Folge dazu ausführlich besprochen haben. Schließlich geht es da um viel mehr Details und auch um höhere Beiträge. Wo gibt es also eine persönliche Beratung und wie finde ich die passende?
Zum einen gibt es die Verbraucherzentralen in den jeweiligen Bundesländern, die auch in unserem Podcast immer wieder zu Wort kommen. Dort könnt ihr einen Beratungstermin ausmachen und über euren Versicherungsschutz sprechen. Diese Beratungstermine kosten auch etwas. Eine halbe Stunde, zum Beispiel 40 oder 45 Euro. Bei komplizierteren Versicherungen wie der BU braucht ihr aber in der Regel mehr Zeit. Deswegen wird dort eher zu einer Stunde geraten.
Und es hilft auf jeden Fall, gut vorbereitet ins Gespräch zu kommen. Das gilt im Übrigen für alle Beratungsgespräche. Macht euch vorher Gedanken, was ihr ungefähr haben wollt und habt eure Unterlagen dabei. Dann könnt ihr die Zeit so gut wie möglich nutzen. In den Gesprächen selbst bekommt ihr dann Hilfe beim Abschluss von Verträgen, das Kleingedruckte zu verstehen oder Informationen dazu, welche Versicherungen für euch überhaupt sinnvoll sind. Der Vorteil ist, die Verbraucherzentralen sind unabhängig und arbeiten ohne Provision der Versicherer. Es gibt also keinerlei Verkaufsdruck und sie können euch zum Beispiel auch sagen, die Versicherung braucht ihr nicht. Doch es gibt auch Nachteile. Das Ganze kostet was und die Verbraucherzentralen können euch keine konkreten Produkte vermitteln. Darum müsst ihr euch anschließend selbst kümmern.
Und dann gibt es noch Versicherungsberater, Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler. Auch wenn es jetzt alles irgendwie ähnlich klingt, unterscheiden sich die Berufsgruppen deutlich voneinander. Von ihnen allen könnt ihr euch zu Versicherungsfragen oder auch Abschlüssen beraten lassen. Aber dafür solltet ihr wissen, wie sie arbeiten und auch, wo eventuelle Interessenskonflikte liegen können.
Sprechen wir zuerst über die Versicherungsvertreter, die bei vielen von euch vielleicht nicht den besten Ruf haben. Aber was macht ein Versicherungsvertreter eigentlich?
Vertreter arbeiten für eine Agentur, die von einer ganz bestimmten Versicherung beauftragt wird. Dann nennen sich die Vertreter Ausschließlichkeits- oder ein Firmenvertreter. Wenn ihr also zu einem Vertreter von der ERGO geht, wird der euch natürlich auch nur Produkte von der ERGO-Versicherung anbieten und verkaufen wollen und erhält von dieser Versicherung dann auch eine Provision. Das heißt einerseits, dass ihr in eurer Auswahl stark eingeschränkt seid. Andererseits kennt sich der Vertreter dafür natürlich sehr gut mit den Produkten dieser Versicherung aus. Und wenn ihr mehrere Verträge abschließt, kann es auch Rabatte geben.
Vom Grundsatz her muss man unterscheiden die Rechtsstellung. Der Makler, kann man klassischerweise sagen, ist Sachwalter des Kunden oder ist im Lager des Kunden, sagt man auch gerne, während der Vermittler oder Vertreter letzten Endes im Lager des Versicherers ist. Das mag für den Verbraucher erstmal nachteilig klingen, weil ich natürlich in Anführungszeichen vielleicht auf der Gegenseite sitze, aber es hat auch natürlich enorme Vorteile. Also beispielsweise, wenn man an das Thema Bündelungslogiken denken, eine Versicherungsgesellschaft schaut sich natürlich auch eine Kundenverbindung im Zweifel an. Das heißt, ich habe gegebenenfalls Bündelungsvorteile, was das Pricing angeht.
Sagt Dominik Friebe, Vertreter und Geschäftsführer einer AXA Versicherungsagentur und Vorstand der Vertretervereinigung der Ausschließlichkeitsvertreter. Und darüber hinaus gibt es offenbar weitere Vorteile.
Aber auch insbesondere, was das Thema Schadenabwicklung angeht, würde ich sagen, hat der Vermittler einen Vorteil. Er kann für den Versicherer Schadenzahlungen an den Kunden leisten. Also sprich, es gibt Agenturen, die Regulierungsvollmachten haben, teilweise auch in fünfstelliger Höhe. Das kann für den Kunden insofern vorteilhaft sein, weil die Schadenabwicklung deutlich schneller funktioniert. Das kann ein Makler nicht tun, zumindest nicht über den regulären Maklerbetrieb. Weiterhin kann es ein Vorteil sein für den Kunden, wenn wir wieder auf das Thema Gesamtkundensicht gehen. Wenn ich keinen Anspruch auf eine Regulierung habe, gibt es den Weg einer Kulanzlösung.
Also, der Weg zur Versicherung kann deutlich kürzer sein. Und wir haben ja schon über das Thema Kommunikation zum Versicherer und auch über die Schadensmeldungen gesprochen. Klar ist aber trotzdem, ein breites, ausgewogenes Angebot habt ihr damit eigentlich nie. Auch wenn Friebe argumentiert, dass auch Makler nicht immer alles anbieten und gerade bei Online-Vergleichsplattformen, die ja auch als Makler fungieren, relevante Gesellschaften fehlen würden. Im Übrigen kann ein Vertreter auch mit mehreren Versicherungen zusammenarbeiten. Dann wird er Mehrfachagent genannt.
Klingt ein bisschen nach James Bond.
Ja, irgendwie schon. Auch Mehrfachagenten erhalten von den jeweiligen Versicherungen, die sie anstellen, bei erfolgreichem Abschluss eine Provision. Und auch hier werden nur Produkte dieser Versicherungen verkauft. Laut Friebe sind das oft 3 bis 6 Gesellschaften. Hier kann die Auswahl des Angebots also ein bisschen größer sein, ist aber am Ende immer noch eingeschränkt.
Wenn man sich jetzt vielleicht nach einer intensiven Recherche schon für eine ganz konkrete Versicherung von einem Versicherer entschieden hat, dann kann es sich durchaus lohnen, zu einem Vertreter dieser Versicherung zu gehen, weil es dann dort eventuell spezielle Rabatte für die Verträge gibt und im Zweifel die Kommunikation mit dem Versicherer auch schneller über die Bühne geht. Daneben gibt es auch noch die Versicherungsmakler. Die arbeiten im Gegensatz zu Vertretern grundsätzlich nicht für eine oder mehrere spezifische Versicherungsunternehmen, sondern nur für den Kunden, der sie beauftragt. Sie haben meistens einen ganz guten Marktüberblick und können eine breite Palette an Produkten von verschiedenen Versicherern anbieten.
Klar, Sie werden jetzt vielleicht nicht jedes Angebot von jedem Versicherer im Detail kennen. Aber Sie müssen euch sagen können, warum Versicherung XY zum Beispiel nicht für euch in Frage kommt. Oder warum Sie euch eher eine andere empfehlen würden. Sie können euch also umfassender beraten und arbeiten für euch und nicht direkt für den Versicherer.
Ja, aber der Versicherungsmakler muss natürlich auch Geld verdienen. Und der erhält von der Versicherung der Wahl bei einem erfolgreichen Vertragsabschluss eine Courtage, also auch eine Provision. Das kann also heißen, dass es schon Anreize gibt, bestimmte Produkte, für die es eine höhere Provision gibt, eher zu verkaufen. Hier hat der Gesetzgeber immerhin versucht, entgegenzuwirken. Denn der Makler haftet, wie auch Vertreter bzw. die Versicherung hinter den Vertretern, für Beratungsfehler. Das ist natürlich ein Nachteil für den Makler, aber ein großer Vorteil für den Kunden.
Die Haftung ist quasi der Gegenanreiz zur Provision. Sie zwingt den Makler dazu, euch richtig zu beraten. Mal ein ganz plattes Beispiel. Ihr wollt euer Haus gegen Feuer versichern und geht dafür extra zum Makler, um euch zu beraten. Dann schließt ihr einen Vertrag ab und ein paar Jahre später brennt eure Bude tatsächlich ab. Wenn der Versicherer dann aber sagt, er zahlt nicht, weil Feuer nicht im Vertrag stand, haftet der Makler dafür. Aber auch hier ist das A und O, dass ihr das Gespräch mit eurem Berater, Makler oder Vertreter ordentlich dokumentiert.
Versicherungsvermittler müssen mir eine sogenannte Beratungsdokumentation geben. Das heißt also, bevor der Vertrag dann endgültig zustande gekommen ist, muss noch einmal aufgeschrieben werden und mir entweder auf Papier oder als virtuelles Dokument geschickt werden. Was ist eigentlich gefragt worden? Welche Argumente sind für die Angebote, die man mir gemacht hat, genannt worden? Und wie ist dann eben letztlich dann die Entscheidung dann zustande gekommen? Das passiert oft. Der also dort von einer Software dann erstellt worden ist und vielleicht nicht vollständig das wiedergibt, was im Gespräch war. Wenn das der Fall ist, dann würde ich den Versicherungsvermittler darauf noch einmal ansprechen und sagen, mir war aber wichtig, dass Sie mir noch einmal bestätigen, dass das und das versichert ist. Können Sie mir das bitte netterweise noch im Protokoll ergänzen oder mir eine E-Mail schicken oder irgendwas anderes, was ich aufbewahren kann? Oder zur Not kann ich auch selber mir eine kleine Protokollnotiz machen und die dann meinerseits dann dem Versicherungsvermittler nochmal schicken. Bitte nehmen Sie nochmal zur Kenntnis. Ich habe festgehalten, dass Sie mir gesagt haben, das und das sei versichert oder so unter den und den Umständen kann ich mich auf diese Versicherung verlassen. Also das sind die Punkte, auf die sollte man achten.
Sagt Matthias Behnken, Professor für Versicherungswirtschaft an der Fachhochschule Dortmund. Bei Maklern und Vertretern gibt es darüber hinaus auch noch die sogenannte Stornohaftung. Das heißt, wenn ein Kunde oder eine Kundin innerhalb einer bestimmten Frist, in der Regel sind das 5 Jahre, ihren Versicherungsvertrag wieder kündigt, weil man unzufrieden war oder ähnliches, dann muss der Makler oder der Vertreter einen Teil der Provision wieder an die Versicherung zurückzahlen. Sie haben also ein Interesse daran, dass die Kunden auch langfristig mit dem Versicherungsprodukt zufrieden sind und ihnen jetzt nichts Unnötiges aufzudrängen. Außerdem geht es natürlich da auch um ihren Ruf, da sie häufig über Empfehlungen arbeiten und eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen wollen.
Es ist nicht so, dass wir dann die Provision bekommen und dann ist alles super. Wenn in 2 Jahren der Kunde merkt, boah, das war echt ein mieses Produkt, kündigt das, dann müssen wir anteilig unsere Provision zurückzahlen. Und das ist ein hohes unternehmerisches Risiko. Deswegen macht es keinen Sinn, in meinen Augen so zu arbeiten. Aber leider gibt es natürlich auch die berühmten schwarzen Schafe, die Versicherungsbranche, glaube ich, erfunden hat, die natürlich hergehen und sagen, hey, das, was du hast, ist nicht gut und dann wird was Neues abgeschlossen, was im Zweifel sogar schlechter ist.
Sagt Bastian Kunkel, Versicherungsmakler und Gründer von Versicherungen mit Kopf. Um die Begriffe hier noch einmal zu klären. Sowohl Versicherungsvertreter als auch Makler gehören zur Gruppe der Versicherungsvermittler. Wenn jemand also sagt, das ist ein Versicherungsvermittler, kann das sowohl Makler als auch Vertreter heißen. Ein Vertreter wird euch nur zu ausgewählten Versicherungen Produkte verkaufen. Ein Makler hat eine breitere Auswahl, zu der er euch beraten kann. Wichtig ist letztlich, dass ihr wisst, wie euer Berater oder Vermittler vergütet wird, um euch auch über deren Interessenslage klar zu werden. Stellt die richtigen Fragen und dokumentiert alles, was im Gespräch gesagt wird. Seid gut vorbereitet und skeptisch. Auch wenn natürlich nicht jeder euch gleich über den Tisch ziehen will.
Ich bin schon auch der Meinung, dass die Vermittlerschaft in Deutschland sehr viel besser ist als ihr Ruf. Der Beruf des Versicherungsvertreters ist der am schlechtesten beleumundete Beruf in unserem Land überhaupt. Und das ist nicht fair. Es gibt sicher Einzelfälle von Versicherungsvermittlern, die den schnellen Abschluss suchen, die provisionsorientiert sich falschen Anreizsystemen beugen. Das ist nicht das Gros der Versicherungsvermittler. Sowohl die Maklerschaft als auch die Vertreterschaft ist inzwischen flächendeckend gut ausgebildet. Und ich würde ihr auch die notwendige Berufsethik unterstellen. Und es sind sicher auch gute Ratgeber. Aber das kann ich nicht für jeden Einzelfall natürlich sagen. Das wäre verkehrt. Und wenn man unsicher ist, dann nimmt man sich eben einen zweiten Rat noch dazu.
Sagt Fred Wagner, Leiter des Interdisziplinären Instituts für Versicherungswissenschaften an der Uni Leipzig.
Dann kommen wir zu den Versicherungs- oder zu den Honorarberatern. Sie beraten euch bei Änderungen eurer Versicherungsverträge, beim Abschluss oder bei der Prüfung des Vertrags. Und sie können euch im Versicherungsfall sogar außergerichtlich vertreten oder beraten. Es handelt sich bei ihnen aber nicht um Versicherungsvermittler.
Denn es gibt einen großen Unterschied. Sie dürfen nämlich, anders als Versicherungsvermittler, wie Makler und Vertreter, keine Provision oder andere Zuwendungen vom Versicherer erhalten. Trotzdem können sie Verträge abschließen, allerdings ohne zusätzliche Abschluss- oder Betreuungskosten. Denn sie bekommen ihr Honorar für die Beratung direkt und ausschließlich vom Kunden, also von euch. In der Regel gibt es da einfach feste Stundensätze, nach denen abgerechnet wird. Der Nachteil ist dabei, auch wenn ihr am Ende keine Versicherung abschließt, das Honorar müsst ihr trotzdem zahlen.
Das Ziel der Beratung, das Ergebnis der Beratung durch einen Versicherungsberater ist es ja, die bestmögliche Lösung für seinen Mandanten zu finden. Und wie diese Lösung am Ende aussieht, ist am Ende gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie gesagt, dass es die beste Lösung ist. Das kann ein Versicherungsvertrag sein, das kann aber beispielsweise eben auch gar kein Versicherungsvertrag sein. Thema private Krankenversicherung. Sollte ich in die private Krankenversicherung wechseln, ja oder nein? Da ist häufig das Ergebnis der Beratung nein. Tu es bitte nicht.
Sagt Alexander Beuermann vom Bundesverband der Versicherungsberater. Und auch der Bund der Versicherten zählt rechtlich zu den Versicherungsberatern. Dort wird aber nicht nach Stundensätzen abgerechnet. Um eine Beratung zu erhalten, muss man Mitglied sein. Und so eine Mitgliedschaft kostet dafür 82 Euro im Jahr. Das ist natürlich schon etwas, aber es kann sich dann lohnen, wenn ihr jetzt in einem Jahr zum Beispiel sehr viele Beratungstermine nutzen würdet.
Es ist wirklich eine Flatrate. Ich habe eine jährliche Mitgliedschaft und ich kann so oft bei uns kommen mit Fragen. Das ist auch so, wir helfen zum einen dabei, dass man den Versicherungsbedarf ermittelt, dass man dabei Unterstützung bekommt. Wir helfen, wenn der Versicherungsschaden eben nicht vorangeht oder ich mir einfach auch nicht sicher bin, ob der Versicherer es ablehnen durfte. Und genauso eben auch vor Vertragsabschluss, dass wir eben Angebote checken oder auch die Verträge nach Vertragsabschluss durchsehen, um diesen Kleingedruckten also ein bisschen Licht reinzubringen ins Dunkel, um zu verstehen, was habe ich eigentlich versichert und ist es eben auch wirklich das, was ich versichern wollte.
Sagt Maike Voss vom Bund der Versicherten. Also, ziemlich viele Möglichkeiten, wohin man gehen kann. Was ist da also der richtige Weg? Berater, Vermittler oder Makler? Ihr merkt, es lässt sich nicht so pauschal beantworten, was jetzt die richtige Beratungsform für euch ist. Und eine gute Beratung muss auch nicht unbedingt von der Art der Vergütung abhängen.
Versicherungsberater arbeiten zum Beispiel ohne Provision auf Honorarbasis. Sie können euch also auch sagen, wann ihr besser ganz die Finger von einer Versicherung lasst. Beziehungsweise für sie gibt es einfach keinen Anreiz, euch zu einer bestimmten Versicherung zu raten. Umgekehrt kann man es auf der Kostenseite aber auch so sehen. Wenn ihr zu einem Makler oder einem Vertreter geht, könnt ihr euch dort theoretisch auch kostenlos beraten lassen. Abschließen müsst ihr den Vertrag am Ende nämlich nicht und hättet so auch nichts verloren, außer eure Zeit.
Die Form der Vergütung wird nie darüber entscheiden, wie gut der Kunde beraten wird, sondern das ist in der Regel eigentlich die moralische und ethische Einstellung. Die Wahlfreiheit hat ja der Kunde da draußen. Ja, ich finde es immer nur schwer zu sagen, wenn der eine sagt, das ist besser als das andere. Das ist einfach falsch. Ja? Sondern der Kunde muss wissen, was es gibt und dann kann er entscheiden für sich, mit welcher Form er sich wohl erfüllt.
Sagt Versicherungsmakler Bastian Kunkel.
Kommen wir noch kurz zu den Vergleichsplattformen im Internet. An der Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass es sich da ebenfalls um Vermittler handelt, was vielleicht dem einen oder anderen gar nicht klar ist.
Vergleichsplattformen sind überwiegend einfach Versicherungsvermittler. Und die haben halt den Online-Weg gewählt. Das ist aber das gleiche Prinzip, als wenn der eben sich von einem Menschen beraten lässt, der Versicherungsvermittler ist. Das können Mehrfachagenten sein, oft aber auch Makler.
Sagt Michael Franke von der Ratingagentur für Versicherungen Franke und Bornberg. Und je nachdem, mit welchen Versicherern die Plattformen zusammenarbeiten, kann es sein, dass sie euch eben nicht alle Angebote anzeigen.
Und man muss halt immer im Hinterkopf haben bei diesen ganzen Maklern, also auch bei Check24, bei den Apps, die arbeiten natürlich nur mit bestimmten Versicherungen zusammen, von denen sie Geld bekommen. Das heißt, natürlich fehlen da auch ganz viele. Das ist zum Teil in Ordnung, aber man muss sich das bewusst machen. Und ich würde das schon selber im Blick behalten, also weil man kann ja auf der einen Seite zum Beispiel auch sagen, ich gucke bei Check24 und trotzdem noch bei der Allianz, die in diesen ganzen Portalen eigentlich nie stattfindet, um dann zu vergleichen oder sagen, okay, die Versicherung kenne ich oder da habe ich schon Versicherungen, da gucke ich mal nach der, die ich jetzt suche und dann checke ich noch, was es auf diesen Vergleichsrechnern gibt und dann kann ich immer noch entscheiden.
Sagt Henriette Neubert von Finanztipp. Das muss jetzt aber nicht automatisch bedeuten, dass das schlechte Angebote sind, erklärt auch Fried Wagner.
Das heißt aber nicht, dass sie schlecht Auskunft geben. Ne? Insbesondere sind die Preis-Leistungs-Vergleiche der großen Plattformen sind da gut aufgestellt. Wir haben das auch untersucht, wir haben schon wissenschaftliche Untersuchungen dazu gemacht. Die sind fair, soweit ich das beurteilen kann. Ne? Die raten aber jetzt nicht dazu, macht die Versicherung zuerst und die andere danach. Diese Beratung findet da nicht statt.
Vielleicht um dieses Kapitel zu schließen. Wegen einer Haftpflichtversicherung müsst ihr jetzt nicht unbedingt zu einem Makler oder Berater gehen. Da langt es in der Regel auch, sich selbst zu informieren und den Vertrag allein abzuschließen. Wenn es aber um Versicherungen wie die Berufsunfähigkeit oder die Wahl der privaten Krankenversicherung geht, solltet ihr das im besten Fall mit professioneller Beratung und Hilfe machen.
Aber auch da ist es wichtig, dass ihr euch zuallererst selbst einen guten Überblick verschafft. Was brauche ich? Welches Budget habe ich? Was ist mir wichtig? Und dann im zweiten Schritt könnt ihr zu einer Beratung oder einem Vermittler gehen. Und wenn ihr euch dann immer noch unsicher seid, habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, euch eine zweite oder dritte Meinung einzuholen.
Zumal es auch natürlich bei dem Verkauf von Versicherungsprodukten wird dann gern so ein Drama an die Wand gemalt, was alles passieren kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe ja jetzt schon Angst, überhaupt aus dem Haus zu gehen. Und dann muss ich unbedingt noch das hier alles abschließen. Das ist natürlich furchtbar, so soll es ja gar nicht sein.
Sagt Susanne Meunier von Stiftung Warentest Finanzen. Daher ganz wichtig, lasst euch in solchen Gesprächen nicht verunsichern. Und trefft die Entscheidung, ob ihr die Versicherung auch wirklich abschließen wollt, nicht sofort, sondern nehmt euch die Zeit, die ihr dafür braucht. Betont auch Bianca Boss vom Bund der Versicherten.
Bitte lassen Sie sich das noch 2-3 Tage durch den Kopf gehen. Sie kaufen auch kein Auto ad hoc am ersten Tag, sondern vergleichen immer, warum nicht auch gerade mit den wichtigen Versicherungen. Das ist ganz wichtig.
Zu Beginn der Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass es immer wieder zum Streit zwischen Versicherer und Versicherten kommt bei der Frage, ob die Versicherung im Schadensfall zahlen muss. Und wir haben dafür bei unseren Gesprächspartnern mal nach ganz besonderen Fällen gefragt, in denen es zu Unstimmigkeiten kam und wie damit umgegangen wurde. Zum Abschluss wollen wir da nochmal reinhören. Konstantin Graf von Rex von der Ombudsstelle berichtet von einem davon.
Der Versicherungsnehmer hatte in einer Werft sein Kanu gelagert. In dieser Werft hat es gebrannt. Das Kanu galt als Hausratsgegenstand, aber der Schaden entstand ja nicht beim Versicherungsnehmer zu Hause, sondern aufgrund einer Zusatzvereinbarung war das Kanu auch versichert. Weil es außerhalb des Versicherungsortes war, hatte man diese Zusatzvereinbarung geschlossen. Zwischen dem Versicherer und dem Beschwerdeführer war allerdings streitig, ob es sich bei dem Kanu um ein Sportgerät handelt oder nicht. In der einen Konstellation wäre es versichert gewesen, in der anderen Konstellation nicht. Und in dem Fall haben wir beiden Seiten gegenüber angeregt, ob man sich hier nicht vergleichen könnte. Dass man sagt, die Schadenssumme liegt bei X, macht es hier nicht Sinn, dass man sich da dann irgendwo trifft. Und das ist dann etwas, worauf sich beide Parteien eingelassen haben.
Maike Voss vom Bund der Versicherten beschreibt einen Versicherungsfall im Kfz-Bereich.
Eine Kuriosität haben wir tatsächlich im Moment gerade so einen Fall, was wir sehr spannend finden, dass jemand mit seinem Fahrzeug bei einem Ausparkmanöver mehrere Ecken an seinem Fahrzeug quasi beschädigt hat und der Versicherer hat dann dadurch mehrere Schadenfälle daraus konstruiert. Da ist es tatsächlich doch sehr komplex dann, dass der Versicherer eben sagen kann, das eine ist jetzt Vollkaskoschaden 1, weil da die Leiter umgekippt ist auf die Motorhaube, damit wo ich hinten dann nochmal angeeckt bin an der Mülltonne, das ist Versicherungsschaden 2. Und das ist tatsächlich so passiert, das dürfen Versicherer nicht. Also da musste man dann schon ein bisschen drauf hinweisen wieder, das funktioniert dann auch. Aber es wirkt schon so ein bisschen wie, wir versuchen es mal und gucken, was dann dabei rauskommt.
Und auch zum Thema Haftpflicht gibt es etwas.
Ein sehr interessanter Fall, den wir hatten, dass eine Mutter mit ihrem Sohn gemeinsam im Flugzeug saß und dieses Kind war 3 Jahre alt und hat mit einer Wasserflasche gespielt. Wasser ist raus explodiert und die Passagierin hinter ihr hatte ihr nagelneues MacBook dabei und hat halt gesagt, hier Moment mal, das funktioniert jetzt nicht mehr. So, und da ist tatsächlich dieses große Problem gewesen, dass der Haftpflichtversicherer gesagt hat, es gibt hier kein Verschulden. Ein 3-jähriges Kind spielt mit der Wasserflasche, da muss man nicht davon ausgehen, dass das Ding explodiert. Also hat es den Schaden abgelehnt. Aber für die Versicherte war das so, die hatte ein schlechtes Gewissen. Ich bin eingenickt, mein 3-jähriges Kind hat mit Wasser rumgespritzt, warum zahlt denn jetzt die Versicherung nicht? Aber der Hintergrund ist eben der, gesetzlich bin ich nicht haftbar zu machen, also zahlt die Haftpflichtversicherung auch nicht. Also das war ein sehr spannender Fall, das zu verfolgen. Und das ist auch immer dieses Problem zu unterscheiden. Mein moralisches Gefühl, wann ich gerne möchte, dass meine Versicherung bezahlt, ist halt ein anderes als das Rechtliche, wenn es darum geht, zahlt meine Versicherung den Schaden, ja oder nein.
Alexander Beuermann vom Bundesverband der Versicherungsberater hat über einen krassen Fall in der Berufsunfähigkeit erzählt.
Wir haben eine Mandantin zuletzt beraten. Da ging es um eine kleine Berufsunfähigkeitsrente für den schwer erkrankten Ehemann. Über wenige 100 €, ich glaube es waren 700 € ungefähr, Monatsrente, wo der erste Impuls eigentlich war, lohnt sich das jetzt überhaupt hier den Versicherungsberater für die kleine Berufsunfähigkeitsrente zu beauftragen, wo der Fall vermeintlich auch schon so wahnsinnig klar ist, weil mit der schweren Krebserkrankung eigentlich recht klare Sachen. Wir wurden dann beauftragt, haben uns das angeguckt. Der Versicherer hat sich tatsächlich da erstmal ein bisschen quergestellt, weil mit Krebserkrankungen gehen ja immer so ein paar ungünstige Sachen einher, dass man schwer erkrankt ist, vielleicht auch keine lange Lebenserwartung mehr hat, aber zum Zeitpunkt gesundheitlich noch eine gewisse Fähigkeit eben hat. Also das gibt's ja durchaus, diese Konstellation. Und so hat der Versicherer erstmal auch zu argumentieren versucht. Ich überspitze das mal, deine Lebenserwartung ist nicht mehr lang, aber im Moment kannst du noch arbeiten und tu das bitte. Das konnten wir aber entsprechend dann in dem Fall darstellen. Und dann gab es dann auch nochmal eine rückwirkende Leistung von knapp 10.000 Euro für das Ehepaar dort entsprechend, wo es eben auch einen hohen Mehrwert dann nochmal gab.
Das war's auch mit dieser Folge und dieser Staffel von Gold und Asche Projekt Versicherung. Hattet ihr schon einen Schadensfall und Ärger mit der Versicherung oder habt ihr bisher nur gute Erfahrungen gemacht? Und wart ihr schon einmal bei einem Versicherungsberater oder einem Vermittler? Schickt uns eure Anregungen doch gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter.
Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. In Kluger Kaffee, dein Wissenspäuschen, geht es um Alltagsfragen und Antworten darauf. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr euch in 3 Wochen eine Bikini-Figur antrainieren könnt oder was euch beim Einschlafen hilft, außer Schäfchenzellen, die Hosts von Kluger Kaffee testen Lösungen selbst, sprechen mit Experten und haben Fakten und Fun Facts. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Gold und Asche, Projekt Versicherung, ist eine Produktion der ARD Finanzredaktion. Im Team für die Recherche und für euch am Mikrofon Antonia Mannweiler und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Distribution Michelle Goddemeier. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth.